Hallo, ich bin Emmy vom Babelli Podcast und heute habe ich ein ganz besonderes Thema für euch im Gepäck, nämlich eine Nanny plaudert aus dem Nähkästchen. Ich gehe heute mit Anne-Sophie May ins Gespräch. Sie ist seit über 10 Jahren Nanny und hat eine Agentur sowie ein Netzwerk für Nannys gegründet. Ich will natürlich wissen, wie ist sie überhaupt dazu gekommen, Nanny zu werden? Denn Nanny wird man nicht einfach so. Dahinter steckt oft ein riesiges Herz, ein besonderes Gespür für Kinder und der Wunsch, Familien wirklich zu entlasten. Wir sprechen auch über Loyalität und Grenzen. Warum ist es für Nanny so wichtig, klar zu sein? Und warum hilft genau das auch den Eltern und den Kindern? Und wie sieht überhaupt ein Alltag von einer Nanny aus? Es wird ehrlich, warm und voll mit kleinen Einblicken, die man sonst nie bekommt. Und euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was ihr tun müsst, wenn im Haushalt mit eurem Baby oder Kleinkind ein Unfall passiert? Ja, wenn es soweit ist, dann sitzen Schock und Überforderung erstmal tief und hinzu kommt, dass viele Eltern gar nicht wissen, wie sie richtig reagieren können und sollten. Und gerade das Thema Verschlucken ist ja im ersten Babyjahr ein extrem großes Thema. Hättet ihr zum Beispiel gewusst, dass 10% aller Todesfälle bei Notfällen hätten verhindert werden können, wenn rechtzeitig die erste Hilfe geleistet worden wäre? Das ist eine ziemlich hohe Prozentzahl. Wir von Babelli empfehlen deshalb allen Eltern die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs, der auf Babys und Kinder spezialisiert ist. Und einen solchen Kurs bieten wir bei Babelli als Online-Videokurs an. Ihr könnt unseren Kurs gemeinsam absolvieren, wo und wann es für euch passt, und ihr lernt in diesem Kurs wirklich alles, was in Bezug auf die Erste Hilfe am Baby und Kind wichtig zu wissen ist. Unser Kurs wurde von 2 Kinderärzten erstellt, die sicherstellen, dass das vermittelte Wissen an euch vor allem korrekt, konkret und auch aktuell ist. Wenn ihr euch also bestmöglich auf Haushaltsunfälle des Babys oder Kleinkindes vorbereiten wollt, seid ihr hier genau richtig. Mit unserem Gutscheincode PODCAST10 bekommt ihr ganze 10 Euro Rabatt auf den Kurs und er kostet damit nur 49,99 Euro. Ihr könnt den Gutschein entweder in der Babelli-App oder auch unter kurse.babelli.de direkt einlösen. Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Babelli Podcast. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Hallo Sophie.
Hallo Emmy, grüß dich.
Ich habe ja im Intro gesagt, ich spreche heute mit Anne-Sophie May, aber du hast mir auch im Vorfeld schon gesagt, alle nennen dich Sophie und kennen dich auch unter dem Namen. Deshalb sind wir heute auch diesen Weg gegangen und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, denn du hast viele, viele Jahre, nämlich 10 Jahre als Nanny gearbeitet und da möchte ich gleich am Anfang mal wissen, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Rutscht man da so rein oder bewirbt man sich da irgendwo oder lernt man einfach die richtigen Leute kennen?
Berechtigte Frage. Genau, eigentlich begann mein ganz eigener Weg als Nanny schon als Teenager, ohne dass ich es so richtig bewusst gesteuert habe. Also ich habe damals eine Tanzgruppe für Kinder aufgebaut und geleitet und weil mir dieses Zusammensein einfach so viel Spaß gemacht hat, war ich dann eigentlich auch auf dem Weg, dass ich mit Kindern unbedingt auch in der Berufsausbildung und danach arbeiten wollte. Habe dann aber gemerkt, so mit diesem Kita-Umfeld fühle ich für mich gar nicht, auch wenn ich Kinder wirklich sehr mochte. Und dann bin ich beruflich so ganz anders abgebogen in die Automobilrichtung.
Oh.
Und ja,
es hat ja mit Kindern nicht so viel zu tun, außer auf dem Rücksitz.
Genau, aber es war definitiv so eine zweite Leidenschaft von mir, dass ich mich extrem für Autos begeistert hatte. Und nach meinem Abitur habe ich dann auch wirklich die Chance bekommen, bei einem der größten und bekanntesten Automobilkonzerne in München meinen Weg zu gehen, eine Ausbildung zu machen und zog dann wirklich 600 Kilometer weit weg von zu Hause und saß da mit 18 Jahren, habe meine Ausbildung gemacht. Und irgendwo war das auch mit dieser anschließenden Anstellung so ein Traumziel, ne? Also dieses, du hast eine Ausbildung fertig, du hast einen sicheren Arbeitsplatz. Dieser Großkonzern bietet ja auch unglaublich viel Sicherheit. Prestige. Alle sagen, wow, da arbeitest du. Und man hat natürlich auch ein super, super gutes Einkommen. Und daher dachte ich wirklich sehr, sehr lange, das kann ja nur richtig sein. Es gibt ja da gar kein Falsch.
Ich wollte sagen, da war der Weg doch schon geebnet.
Eben, der Weg war klar. Und jetzt kommt's. Ich saß dann wirklich eigentlich Tag für Tag in meinem Büro und spürte eigentlich immer mehr, sorry, das bin ich gar nicht. Und ich bin so ein feinfühliger Mensch und brauche eigentlich so viel mehr Begegnung und Echtheit in so einem, ja, in so einem ganz anderen Kontext und Sinn. Aber das fühlst du ja auch mit Anfang 20 noch nicht so. Ja. Das war eher so dieses, ich bin hier irgendwie, glaube ich, nicht ganz richtig. Und dann habe ich mir nachmittags und abends einen Babysitter-Nebenjob gesucht und gefunden. Und es war wie ein Aufblühen. Auf einmal habe ich mich wieder gefunden, wie ich da auch als Teenager mit diesen Kindern zusammengearbeitet habe. Auf einmal wieder diese Gefühle. Und ja, was soll ich sagen? Nach 2 Jahren Doppelleben, tagsüber im Konzern und irgendwie so abends, nachmittags, abends die Kids, habe ich dann auch echt genug Mut und Willen gesammelt und habe diesen Job unbefristete Anstellung gekündigt. Meine Mutter hat fast einen Schlaganfall bekommen.
Ich wollte sagen, ich wäre auch nach hinten übergefallen. Halleluja.
Ja, ich habe tatsächlich dann, ich weiß auch ehrlicherweise, so Jahre später blickt man zurück und denkt sich auch, was habe ich mir so dabei gedacht? Ne? Woher habe ich diesen Willen und diesen Mut genommen? Und bin dann aber tatsächlich zurück nach Berlin in meine Heimat und habe dort bei einer Politikerfamilie im Quereinstieg als Nanny angefangen, weil mich auch mein ganzes Umfeld, wo ich da als Babysitterin gearbeitet habe, alle so, Sophie, komm, du kannst das, probier's doch mal aus. Ja, und damals war das Thema Nanny, also wer kennt schon eigentlich eine Nanny in seinem Umfeld, noch gar nicht weit verbreitet. Ja, und dann habe ich quasi sozusagen meinen Weg gestartet, während die Kollegen aus dem Konzern noch so, ja, was, jetzt willst du nur noch Kinder betreuen? Und für mich war das aber wirklich dann auch eigentlich der erste Moment, wo ich ja meinen ganz eigenen Weg gegangen bin. Und wenn ich jetzt zurückblicke, hat mich eigentlich sozusagen das ja noch viel weiter auf meinem Weg gebracht, als es eine Karriereleiter so im Konzern hätte je erreichen können, so.
Jetzt muss ich mal kurz fragen. Du sitzt also in München, beschließt, ab jetzt bin ich Nanny und ich gebe hier meinen sicheren Job auf, häng das alles mal an den Nagel, lass München wieder hinter mir. Und wie kommt man denn von München an den Job in Berlin und dann auch noch bei einer Politikerfamilie? Welche Fäden muss ich da in der Hand haben oder welches Glück muss man haben?
Genau, also einerseits habe ich mich an eine dortige Nanny-Agentur gewandt und dort erstmal geguckt, so wie funktioniert das hier, wie bewirbt man sich, wie muss ich mich auch verhalten, ja, um auch im Bewerbungsgespräch bei solchen Leuten natürlich glänzen zu können und zu überzeugen. Und habe mich dann fernab aber von der Nanny-Agentur über ein Online-Portal selbst auf Suche begeben und habe darüber tatsächlich diesen Job bei der Familie gefunden, die sich natürlich anfangs als anonym ausgab und dann hat man sich kennengelernt. Und ja, dann sind wir ziemlich schnell zusammen gestartet. Der Junge war 12 Monate alt. Ich habe dann sozusagen immer die kompletten Nachmittage bis abends übernommen und bin dann da so wirklich reingerutscht. Und wenn man jetzt so auf die letzten 10 Jahre blickt, dann habe ich für über 20 Familien gearbeitet.
War es so viele?
Ich habe dann als selbstständige Nanny gearbeitet und durfte sozusagen einerseits, manche Familien begleite ich seit 7 Jahren. Da bin ich bis heute noch immer mal einen Nachmittag. Und dann gibt es Familien, wo man vielleicht auch nur mal 2, 3 Monate geholfen hat oder nur die Säuglingszeit betreut hat. Das heißt, durch meine Selbstständigkeit als Nanny konnte ich mir dann sozusagen ganz eigenen Tagesablauf, Rhythmus aufbauen.
Okay, da lass uns da mal kurz einsteigen, weil da würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen differenzieren. Eine Nanny in meinen Augen, korrigier mich, wenn ich falsch bin, eine Nanny in meinen Augen arbeitet 24/7 bei einer Familie, fährt mit denen in Urlaub, ist Feiertage da, kümmert sich vielleicht sogar nachts auch um die Kinder. Wie sieht das im Real Life aus? Wie ist das?
Genau, also Real Life sieht es so aus, dass natürlich, wir sind ja in Deutschland, ja, wir haben in Deutschland ziemlich starke Arbeitnehmerschutz auch. Das heißt, hier in Deutschland arbeitet eine Nanny auch ganz normal in der Regel in einer 40-Stunden-Woche, können auch mal nur 30 oder 20 sein und lebt selten bei der Familie. Das ist in anderen Ländern ein bisschen weiter verbreitet, das nennt sich Live-in-Nanny. Das hat man so Richtung USA mehr oder auch Großbritannien, wo diese ganze Nanny-Branche, nenne ich es jetzt mal, und das auch Thema Nanny haben, eine Nanny sich leisten zu können, viel verbreiteter ist. Und hier in Deutschland sind halt viele wirklich, dass sie extern alleine leben und zu den Familien zu geregelten Zeiten gehen. Nichtsdestotrotz wird mit den Familien gereist. Es wird auch mal dort geschlafen. Es wird auch mal am Wochenende gearbeitet. Und ja, Eltern freuen sich, wenn man die Flexibilität mitbringt, auch an Weihnachten und Silvester zu arbeiten. Das ist aber wirklich keine Grundvoraussetzung. Denn zum Glück ist es in Deutschland so, dass auch viele Eltern sagen, wir wollen ja auch vieles alleine machen. Und wir wollen nicht die Nanny unterm Weihnachtsbaum zu sitzen haben.
Jetzt hast du es auch gerade schon angesprochen. Es ist wahrscheinlich nur ein bestimmtes Klientel, was sich auch eine Nanny leisten kann. Mhm. Haben diese Familien dann auch noch mehr Personal und du bist quasi nur in Anführungszeichen für die Kinder zuständig? Oder hast du auch hauswirtschaftliche Tätigkeiten zu leisten?
Genau, also ich habe selbst in verschiedenen Haushalten gearbeitet, die einen ganz anderen Lifestyle haben. Ja, also es gibt einerseits die Familien, die obere Mittelschicht sind, wo die Mama Karriere machen möchte, der Vater sehr häufig natürlich sowieso Karriere macht, ja, und die Mutter sagt, ich möchte mir das auch ermöglichen und wir gönnen uns für 1 bis 2 Jahre eine Nanny als flexible individuelle Lösung zwischen Homeoffice, Kita-Warteliste im Worst Case, in einigen Bundesländern ist das noch so, und überbrücken damit sozusagen eine gewisse Zeit. Und das sind Eltern, die entscheiden sich ziemlich bewusst für die Anstellung, für die Kosten auch einer Nanny, obwohl sie nicht zwingend über ein großes Vermögen verfügen, sondern sie sagen wirklich, das ist es uns das wert. Und dann gibt es natürlich die Familien, die haben so große Häuser, wie wir es eigentlich nur aus Dokumentationen aus Hollywood vielleicht kennen. Also ich sage mal so, die Nannys, die in Berlin arbeiten, kennen meistens auch die teuersten und größten Luxusvillen, die hier so rumstehen. Das ist schon durchaus kein Klischee. Wir reisen viel mit den Familien und die Familien haben auch in der Regel mehr als eine Nanny. Also es gibt immer eine Frau in der Position einer Haushälterin. Manchmal gibt es sogar noch zusätzlich eine Reinigungskraft. Weniger vertreten ist es wirklich. Und sorry, da kann ich keine Klischees bedienen. Es gibt selten Chauffeure. Es gibt selten den Gärtner, der da 40 Stunden die Woche mit der Nagelschere den Rasen schneidet. Das ist in Deutschland nicht so verbreitet. Und allgemein muss man auch sagen, die Deutschen sind auch anders reich als vielleicht ein Russe. Ja. Um das jetzt mal so ein bisschen plakativ zu vergleichen. Mhm. Ja, also ich habe selbst für Familien gearbeitet, die zählen zu den reichsten Deutschen und fahren einen 30 Jahre alten Kombi, wo ich dann schon öfter mal gesagt habe, hey, also wir können ja mal zusammen losgehen und nach einem frischeren, sichereren Auto gucken. Also das ist wirklich auch gar nicht so unüblich, dass man den deutschen Reichen das gar nicht so anmerkt und ansieht. Und das ist ja auch toll. Ja, also das heißt, ich als Nanny profitiere oft von Privilegien, arbeite aber nicht in einem völlig abgehobenen Umfeld. Ja, und für mich war es immer total entscheidend zu sagen, egal wie viel Geld da ist, das spielt für mich keine Rolle, sondern was kann ich als Nanny bieten? Und zwar Nähe, Struktur, Verlässlichkeit. Ja, und dann agiere ich eben auf dem Level, wo ich sozusagen gerade mich bewege mit der Familie.
Und wenn du dann einen 40-Stunden-Job gehabt hast, dann hast du quasi Schichten gearbeitet, hat man dann noch ein Privatleben oder also ist man da ständig auch vielleicht abrufbereit, also 40 Stunden plus Rufbereitschaft? So stelle ich mir das vor, weißt du, weil es gibt ja dann Situationen, wo vielleicht die Eltern überfordert sind, weil sie diese Situation mit ihren Kindern noch gar nicht so hatten. Weil hat ja bis jetzt die Nanny gemacht.
Genau, also es kommt natürlich schon vor, dass Eltern ein flexibel benötigen. Und das wird aber vorher immer besprochen. Also wir haben einerseits bei uns in der Nanny-Vermittlung haben wir Eltern, die sagen, wir brauchen ganz klar von 8 bis 16 Uhr eine Person. Alles andere danach wuppen wir selbst, auch am Wochenende. Da kümmern wir uns alleine darum. Und dann arbeitet man als Nanny auch wirklich nur in diesem 8 bis 16 Uhr Fenster und kann selber, genau dem, was du eben sagst, auch planen und ein eigenes Leben führen. So. Und wenn ich aber natürlich als Nanny in einem Umfeld arbeite, wo mir schon vorab kommuniziert wird, hey, du hast hier vielleicht ein festes Stundenkontingent und ein paar andere Stunden werden flexibler aufgeteilt, dann ist es wichtig, das vorab zu besprechen und aber auch ehrlich von Anfang an zu sein und zu sagen, Weihnachten wäre auch toll. Wir sind vielleicht auch mal spontaner auf Reisen. Aber das wird alles vorher geklärt. Nur diese Vorstellung, dass jetzt du als Nanny auf der Couch abends liegst und die Eltern schreiben eine Nachricht und man sprintet los, so ist es gar nicht. Da achten wir wirklich auch sehr darauf, dass wir nicht in diese ich sag's immer ganz charmant, in so eine Haussklavenrichtung abdriften. Ja, also das ist ja schon eher unmenschlich. Wer will ständig auf Abruf wo sein und wo arbeiten und kein eigenes Leben haben? Ja, also das heißt, es ist wirklich heutzutage wichtig, auch weil Nannys Fachkräfte sind, dass man sie auch entsprechend respektvoll behandelt und sich auch an Vereinbarung hält.
Jetzt mal ganz diskret gefragt, mit welcher Gehaltsklasse könnte man die einer Nanny vergleichen? Kann man das mal so einordnen, damit man mal so Gefühl dafür hat?
Genau, also wir haben alles dabei, weil ja auch die Anforderungen von Nannys sozusagen so verschieden sind. Wie ich es eben gesagt habe, hast du einerseits vielleicht so ein 8 bis 16 Uhr Konstrukt, das ist hochverlässlich, da sind keine Reisen dabei, da ist dann auch keine Nachtbetreuung dabei, sondern da geht vielleicht sogar ein größeres Geschwisterkind in die Kita, das kleinere wird tagsüber betreut und am Nachmittag holt man das Größere noch ab und dann irgendwann ist der Tag vorbei. So, das ist absehbar und da ist auch der Aufwand sozusagen einschätzbar. Und diese Leute verdienen mittlerweile, wenn ich da eine erfahrene Person haben möchte, schon so Richtung 4.000 brutto. Ja, das sind aber auch Gehälter, die sich ein bisschen auch anlehnen an die von Erziehern mittlerweile. Ja, das heißt, so abstrakt ist das nicht. Was für Eltern natürlich noch immer hinzukommt, ist ihr Arbeitgeberanteil. Ja, also nur was die Nanny auf dem Schein hat, ist das eine. Am Ende kostet das Eltern noch mal eine ganze Stange mehr aufgrund der Sozialversicherungsanteile. Und wenn ich aber sage, ich suche eine Nanny, die mit mir 3 Monate im Jahr durch die ganze Welt reist und ich möchte, dass die vielleicht sogar auch Erfahrung hat, wie man auf einer Yacht arbeitet. Die soll auch noch Säuglingserfahrung haben. Die soll vielleicht auch mal sogar 2 Wochen ganz allein mit dem Kind schaffen können. Oh. Und dann ist es vielleicht auch ein Säugling. Ja, dann können wir ehrlicherweise auch sehr schnell im Bereich von 7.000, 8.000 Euro im Monat sein. Ja, was aber durchaus berechtigt ist mit den Anforderungen.
Wollte ich gerade sagen, also da muss man ja einiges mitbringen dann auch an Erfahrung, die man vielleicht erstmal sammeln muss. Lass uns nochmal zurückgehen nach Berlin. Du bist also von München nach Berlin zurückgekommen. Wie war dein erster Tag in der Politikerfamilie? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich erinnere mich tatsächlich weniger direkt an den allerersten Tag, sondern ich glaube viel interessanter ist allgemein diese ganze erste Zeit, wo man ja wirklich in eine völlig neue Welt eintaucht, fast unabhängig davon, was dieser Mensch nun politisch treibt oder nicht treibt sozusagen. Aber am Anfang prasselt als Nanny wirklich alles auf einen ein. Ja? Du kennst es ja selbst auch als Mama. Familien haben eigene Abläufe, eigene Regeln. Jeder hat ja auch irgendwo Erwartungen. Ja, und ich musste erst einmal lernen, dass irgendwo Eltern in ihrem Zuhause ja natürlich ganz anders sind als in einem formellen Umfeld. Ja, also das heißt, der Politiker, der tagsüber im Bundestag sitzt, der kommt ja nicht so nach Hause. Ja. Also das ist ja, der ist ja privat in seinem Zuhause.
Im Hoodie.
Das heißt, ja, der ist im Hoodie, der sitzt da im Jogger, erzählt noch, was die Frau Merkel halt irgendwo da vielleicht mal vom Stapel gelassen hat, so, ja. Natürlich bleibt auch immer alles in diesem Räumen und auch alles wird nur im gewissen Maß geteilt. Nur ich würde lügen, wenn man sagen würde, man bekommt nie etwas mit. Das ist gelogen. Man bekommt immer irgendwo was mit von den Eltern, wie sie wo arbeiten. Aber es ist grundsätzlich wirklich immer viel Gefühl und Emotion im Raum. Wie gesagt, du als Mutter weißt, wovon ich wahrscheinlich spreche. Mhm. Und das Interessanteste ist zu lernen, das hat alles aber gar nicht immer automatisch was mit mir zu tun. Ja, das heißt, nur weil ich da in so einem privaten Raum sitze und auf einmal werden Dinge ausgesprochen, gehört das nicht immer automatisch zu mir. Und das Einordnen am Anfang war für mich wirklich eine große Herausforderung, auch vieles nicht so persönlich zu nehmen. Ja. Und auf der anderen Seite hat mich aber sofort auch überzeugt, so die Zeit mit den Kindern, diese Freiheit, die Tage oder auch nur die Nachmittage so zu gestalten, wie es zu den Kindern passt. Keine Hektik, einfach sich treiben lassen, zu gucken, hey, worauf haben wir alle Lust? Rausgehen, entdecken, spielen, kochen, backen, whatever. Ja, und dieses alltägliche Glück, was ja auch so flexibel gestaltbar war, das war eigentlich, das ist für mich bis heute total genial und das schätzen alle Nannys. Und obendrauf dann noch als Kirsche die Dankbarkeit der Eltern und diese Wertschätzung, dass die wirklich sich entlastet fühlen und sagen, hey, ich kann nach Hause kommen und ich weiß, hier gibt's kein Drama. Ich kann mich hinsetzen an den gedeckten Armbrottisch. Da sitzt mein Kind. Das muss ich nicht auch noch irgendwo im Spielzimmer einsammeln, sondern ja, es ist irgendwo ein schöner Tagesabschluss und meistens bin ich dann auch genau nach Hause gegangen. Also dann, wenn die Familie zur Ruhe kommt, wenn alle zusammen sind, gehe ich nach Hause oder man isst manchmal noch eine Stulle mit. So. Aber in der Regel ist dann auch meistens Feierabend.
Und bespricht man vorher mit den Familien, welche Werte denen wichtig sind und ob man die selber vielleicht auch vertritt oder da vielleicht ganz anders tickt, so Moralvorstellungen und, also weißt du, was ich meine? Geht man das vorher mal durch oder ist das dann so ein Vertrauensding? Nee, die Nanny wird's schon machen.
Ich müsste da kurz ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen. Früher gab es ja auch Hausmädchen, Kindermädchen hat man das ja früher noch oft genannt, wo eben diese Person mehr in einer Dienstleisterrolle war. Ich sage ganz bewusst war. Warum? Weil wir heutzutage eigentlich immer mehr mitbekommen, wie wichtig sind Beziehungen, wie wichtig sind Bindungen, was brauchen Kinder, um wirklich zu starken Erwachsenen zu werden. Und wenn Kinder mit dem Bewusstsein aufwachsen, die Nanny, die ist nur so eine Hausangestellte da hinten und die schläft dann noch da unten in der Kammer, dann wird daraus wahrscheinlich keine starke Bindung auf Augenhöhe, geschweige denn irgendeine Vorbildfunktion oder ähnliches. Und wir haben es uns mit meiner Vermittlung zum Ziel gesetzt, bewusst mit Eltern vorab über ihre Werte zu sprechen, weil wir wissen, ich kann ja nur mit jemandem gut zusammenarbeiten, genau wie du es gesagt hast, wenn ich ähnliche Werte habe. Und das ist meine Aufgabe auch als Agenturinhaberin, zu den Eltern zu sagen, hey, wie lebt ihr denn überhaupt? Was ist euch wichtig? Ja, seid ihr eher eine strukturierte Familie? Manche Familien kreuzen auch ganz souverän einfach chaotisch an. Ja, ist doch super. Dann weiß ich, die Nanny mit dem größten Ordnungsfimmel und die vielleicht sich wirklich schwer tut mit vielen flexiblen, chaotischen Strukturen, die kann ich da nicht hinschicken. Ja, aber da kann ich eine Nanny hinschicken, die sagt, oh, ich bin selber auch so ein bisschen trubbelig, aber ich liebe auch, wenn mal ein bisschen es nach Plan läuft, muss aber nicht immer, stört mich auch alles gar nicht. Ja, das heißt, dieses bewusst darauf achten, wen packe ich eigentlich zusammen? Das ist super wichtig, denn stell dir vor, du hast eine Nanny und die wechseln alle 2-3 Monate. Da ist auch keinem geholfen. Ja, also gerade
genau
Kinder.
Nicht gut. Genau.
Genau, also sowohl ihr als Eltern als auch die Kinder brauchen ja auch einfach diese Verlässlichkeit und Stabilität und darauf lege ich echt allergrößten Wert, weil ich wirklich selbst als Nanny erlebt habe, wie toll es ist, wenn es ein wirklich einzigartiges Match ist. Ich sage immer, das zwischen den Eltern und mir, das muss schon geschäftlich die große Liebe sein, das habe ich immer gesagt.
Und das war auch immer so?
Zu 80%, ja.
Ja, cool. Ich meine, was kann es Besseres geben, als in seinem Job so glücklich zu sein und da so aufzugehen? Du hast gesagt, du konntest dir die Nachmittage mit den Kindern flexibel gestalten. Jetzt in der ersten Familie, wie viele Kinder hattest du, waren da zu betreuen?
Ein Junge, 12 Monate damals. Also wirklich absehbar und du, ja, dein
Easy.
Gerade alles.
Easy.
Also ja, vor allen Dingen für mich war wirklich diese Umstellung von diesem Büroalltag. Ja, also ich hatte das große Glück, dass ich im Großkonzern ein eigenes Büro hatte, was mich einerseits gefreut hat, aber auch wirklich fürchterlich isoliert hat. Alles weiße Büroeinrichtungen, alles steril, starre Strukturen. Und auf einmal zu merken so, hey, ich drücke da den Knopf bei der Kita, komm rein. Die Kinder gucken einen an, ja, dein Betreuungskind strahlt dich an, freut sich, cool, die Sophie ist da und ich weiß, wir machen noch was Schönes zusammen, ja. Die Kids freuen sich ja auch, ja,
ja
wenn
klar.
Die Bindung stimmt, gucken die dich in der Kita an, so, jetzt beginnt der nächste Teil des Tages, so, ja, die haben ja auch richtig, boah.
Ja.
Und das war natürlich für mich so ein Gamechanger, dann zu sagen, so, 15 Uhr im Hochsommer, ab geht's noch zur Plansche, vorher die Badesachen organisiert, eingepackt, noch einen Snack eingepackt und du hast einfach die beste Zeit deines Lebens und kannst dort auch vor allen Dingen Kinder ja wirklich begleiten. Also sind wir mal ehrlich, wie weit kann immer eine Einrichtung Kinder im 1:1 begleiten? Das ist in diesem Konstrukt ja gar nicht vorgesehen.
Nee, ich stelle mir das gerade so schön vor, 1:1 mit dem Kind am See irgendwo. Keine Sorgen im Gepäck, sage ich mal, weil du bist ja nicht die Mama. Du hast dich nicht um die Arzttermine zu kümmern und um die Kleidung und um irgendwelche Feste, die demnächst anstehen, sondern du kümmerst dich in dem Moment 1:1 um das Kind. Klingt einfach sehr, sehr traumhaft, sehr harmonisch, sehr idyllisch auch, das muss ich auch dazu sagen. Und du hast es vorhin gesagt, man muss sich ein bisschen abgrenzen und es gibt in jedem Haushalt bestimmte Regeln. Gibt es denn unausgesprochene Regeln als Nanny, die man vielleicht im Hinterkopf haben sollte oder wie brieft ihr eure Nannies?
Das knüpft eigentlich so ziemlich perfekt an das, was ich vorhin auch beschrieben habe, dass man ja in einem Umgebung, in einem Raum arbeitet, wo ja alle privat sind.
Ja.
Ja. Außer man selbst sozusagen. Und da gibt es natürlich unausgesprochene Regeln, denen man sich selbst auch erst bewusst werden muss und die auch Eltern oft gar nicht für sich so wahrnehmen. Ja, das heißt, wenn Eltern eine Nanny suchen, denken sie definitiv nicht an das, was ich jetzt erzählen werde. Das heißt, das Wichtigste ist wirklich immer als Nanny, du bist nicht direkt Teil der Familie. Ja, das fühlt sich sehr oft sehr familiär an. Aber immer im Hinterkopf zu behalten, du bist nicht ein Teil der Familie, du unterstützt die Familie. Viele Familien sagen natürlich auch schnell, das ist auch ein großer Wunsch, zu sagen, für uns bist du ein Teil der Familie. Ich sag mal so, ein gesundes Mindset weiß, dass das nicht ganz so ist. Ja, und das muss man aber auch gar nicht zwingend sagen, sondern ich glaube, da reicht so ein stilles Übereinkommen und man kann ja trotzdem eine große Nähe und Zuneigung sozusagen zueinander haben. Und das ist für Nannies, die auch gerade anfangen, eine große Herausforderung, professionell zu bleiben, auch gerade wenn natürlich Emotionen im Raum sind, Emotionen auch von den Eltern. Ja, also es geht ja jetzt gar nicht immer nur um das trotzige Kind, nenne ich es jetzt mal so ganz abgekürzt, sondern es geht ja auch um die Mutter, die vielleicht gerade mal wieder vor lauter Mental Load einfach schreiend im Kreis laufen will. Ja, und dann soll sie nicht noch das Gefühl haben, sich um mich kümmern zu müssen. Ja, das heißt, ich muss gucken, wie stabilisiere ich hier die Stimmung im Raum. Ja, und was wir wirklich allen Nannies mitgeben und das wirklich eine ganz große unausgesprochene Regel ist, ist Loyalität. Eltern müssen das Gefühl haben, hier hält mir jemand den Rücken frei. Jemand, der nicht über mich urteilt, auch wenn ich vielleicht mal wirklich einen bescheidenen Tag hatte. Jemand, der auch weiß, wie ich im Stress reagiere und wenn ich manchmal mich vielleicht auch wirklich, ja, auch manchmal einfach als Mensch mal kurz nicht ganz mit mir selbst verbunden fühle, ja, dann möchtest du ja, dass deine Nanny nicht die Tür schließt und denkt, also, was sind das für eine? Sondern du möchtest, dass sie eigentlich nach Hause geht und sagt, ein Glück konnte ich ihr heute so gut zur Seite stehen. Und diese Integrität, das klingt jetzt gerade so ein bisschen witzig schon fast, aber diese Integrität macht es auch wirklich aus. Also das ist so eine moralische Grundhaltung zu sagen, ich stehe der Familie zur Seite und trage sozusagen diese ganzen Höhen und Tiefen wie so eine Achterbahn. Ich trage das mit und kann das halten. Ja.
Ich frage mich die ganze Zeit, ob das nur funktioniert, wenn zwischen den beiden eine Sympathie herrscht. Und das würde ich ganz klar mit Ja beantworten.
Du meinst da zwischen Eltern und Nanny?
Ja.
Ja, also definitiv. Das Allerwichtigste, und das wird sehr oft vernachlässigt, auch wenn Eltern nur einen Babysitter suchen. Ich sag immer, trefft euch am besten zuallererst allein mit dieser Person.
Ja.
Denn am Ende geht es nicht darum, wie jetzt die Person zur Tür reinkommt und die Kinder sofort auf die Person raufspringen, sondern wenn Kinder spüren, die Eltern und die Nanny, die verstehen sich, die haben Draht miteinander,
ja,
dann ist das die beste Bank, die du haben kannst.
Ja, definitiv. Ich glaube auch, die Basis muss da einfach stimmen. Und weil das spüren ja auch die Kinder. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass die vielleicht irgendwann anfangen, die beiden gegeneinander auszuspielen, also Eltern und Nanny. Und das wäre natürlich Worst Case.
Worst Case, genau.
So, jetzt hast du ganz, ganz viel erlebt in deinen Familien. Was war denn das Ungewöhnlichste, was dir passiert ist? Gab's da was?
Ja, ich muss da wirklich lachen, weil das auch so ein bisschen absurd war. Ich war nur mit einem Vater alleine und seinem Kind im Urlaub. Und die Mutter, die hatte halt einfach, konnte nicht mitkommen, war verhindert, ja. Und natürlich wurden wir von außen, von sämtlichen Menschen für eine Familie gehalten. Und plötzlich, weil das ja so von außen auch so drückt, rutscht man ja automatisch in Situationen, die eigentlich der Mutter zugeordnet sind, ja. Das heißt, wo man früher vielleicht als Nanny nur so noch die fünfte Person am Frühstückstisch ist, ist man auf einmal irgendwo so in dieser Mutterrolle, auch für das Kind, so, ne? Papa, hier ist die Sophie und ich. So, ne? Da, wo sonst immer die Mama sitzt, ist jetzt Sophie da, ja? Oder auch bei Ausflügen oder abends beim Zu-Bett-Bringen. Und das war für mich eine absolute Gratwanderung zwischen Nähe und professioneller Distanz. Wir haben uns ja auch ein Ferienhaus geteilt. Ja, da läuft man sich auch mal im Schlafanzug über den Weg. Und da braucht es wirklich viel klare Kommunikation und sehr viel Abgrenzung. Und meine Nannies würden jetzt sagen, und vor allen Dingen einen guten Pyjama. weil natürlich, wenn ich mit Familienreisen unterwegs bin, eine professionelle Nanny läuft da natürlich nicht in kurzen Pants durch die Gegend, sondern bewegt sich auch da einfach professionell. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und genauso wichtig ist aber auch, die Mutter, die ja nicht dabei ist, die muss sich zu 100% auf mich verlassen können. Ja, also wieder auch dieses Thema, ich handle integer, ich bin ihr gegenüber loyal und sie kann sich auf mich in meiner Rolle auch verlassen, auch wenn sie nicht dabei ist. Ja, und das hat mir immer wieder auch so gezeigt, diese einzelnen Momente, wie sensibel auch dieser Beruf ist. Und wenn ich daran denke, wie meine Kollegen früher gesagt haben, ja, jetzt passt sie ja nur noch auf Kinder auf und man wird da schon so ein bisschen fast für belächelt, wie ja leider allgemein in Deutschland auch das Thema Kinderbetreuung gehandhabt wird, Ja. Dann denke ich so, wow, wenn ihr wüsstet, was dahinter steckt, mit einem Familienvater alleine zu verreisen, diese Professionalität zu halten, diese Bindung zu halten, die Trotzanfälle der Kinder natürlich noch zu steuern, während der Vater irgendwie genervt in der Ecke steht und jetzt auch losfahren will, dann ist das wirklich eigentlich das Next Level, ja.
Das stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Genau die Situation, die du gerade beschrieben hast. Der Papa steht ja irgendwo vielleicht schon Hände verschränkend vor der Brust und fußstampfend wartend, dass ihr jetzt endlich kommt. Und das Kind hat halt einfach mal einen Wutanfall, weil ist gerade in der Autonomiephase und will irgendwie nicht nach links, sondern nach rechts gehen. Und du hängst genau dazwischen und hast im schlechtesten Fall, kriegst du dann auch noch, du bist aber nicht die Mama an den Kopf geschmissen.
Ich bin nicht, du bist nicht meine Mama.
Ja.
Ich mach gar nichts.
So ist es.
Aber das tatsächlich passiert uns das wirklich selten. Das muss man sagen. Viele Kinder schätzen das sehr und oft ist es auch eine andere Bindung zu den Kindern. Also wir erleben ganz oft, dass die Eltern, egal ob Papa oder Mama, sagen, was? Das macht der oder die bei dir, bei mir nie.
Ja gut, das stimmt, das hat man auch oft in der Kita, ne? Dass sie dann sagen, wie was? So ist er zu Hause, das macht er hier gar nicht. Ich habe abschließend noch eine Frage, Sophie. Und zwar hast du vorhin die Loyalität den Eltern gegenüber angesprochen. Was ist, wenn die Nanny etwas rausbekommt bei Mama oder Papa oder zufällig etwas mitbekommt, was ein Geheimnis ist? Hat man dann Loyalitätskonflikt dem anderen Elternteil gegenüber?
Nein. Also du spielst wahrscheinlich auch vielleicht auch...
Auch so Affären oder so. Weißt du, sowas irgendwie, was man so mal im Fernsehen gesehen hat?
Also tatsächlich ist es natürlich so, dass man als Nanny sehr oft Dinge mitbekommt, die vielleicht auch gar nicht zwingend die andere Partei, also jeweils Mama oder Papa, weiß. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Maße ist Verschwiegenheit immer gut und wichtig. Und dann kommt es aber auch drauf an, irgendwo in welchem Grad bewegt sich das. Ja, also ich denke gerade weniger an Affären, was ich noch nie so mitbekommen habe. Da kann ich jetzt keinen Trash bedienen. Ich denke vielmehr auch an Situationen, was auch wirklich den Kinderschutz betrifft. Mhm. Also da sind wir wirklich in einem Bereich, das hat nichts mit Geld zu tun, wo Kinder gegebenenfalls vernachlässigt werden, wo Kinder Gewalt ausgesetzt sind. Das passiert. Das passiert. Wir wissen das. Die Statistiken sagen es. Es hat nichts mit dem Einkommen zu tun, ob Kinder oder Frauen Gewalt erleben. Und das ist etwas, wo wir natürlich ganz klar auch gefragt sind, auch zu handeln. Ja, das heißt, wer da als Nanny hinsieht und nicht handelt, macht sich auch mit strafbar. Und für uns ist sonst alles, was drumherum ist, da sagen wir auch ganz oft, ist nicht meine Abteilung. Ja, natürlich tut es einem manchmal leid, dass man sagt so, oh, man hat irgendwie was miterlebt oder man spürt vielleicht auch, wie eine Frau um ihre eigene Unabhängigkeit kämpft. Ja, da komme ich manchmal auch in meinen eigenen moralischen Konflikt, ja, dass ich was sehe, was vielleicht nicht meiner eigenen Haltung entspricht. Aber es geht nicht um meine moralische Haltung. Es geht darum, wie ich damit umgehe. Und das ist nicht, ich bin kein Familientherapeut, ich bin kein Kindertherapeut, sondern ja, sich immer darauf zu besinnen, wofür man eigentlich auch da ist.
Ich finde das ganz schön, dass du das gerade nochmal so gesagt hast, weil der Beruf der Nanny und natürlich auch der Erzieher und Erzieherin in Deutschland oft so abgetan wird. Es ist aber ein ganz anspruchsvoller Job. Ja, ist ganz wichtig, dass wir den machen. Und du hast es jetzt auch im Interview gesagt, er hat so ganz viele Facetten und man muss immer so ein bisschen die Waagschale finden und auch ein Feingefühl dafür haben. Was ist wichtig in dem Job und was ist vielleicht gerade nicht so wichtig? Und ich finde es ganz toll, dass wir heute das Vergnügen hatten, miteinander zu sprechen. Und wer noch mehr über dich und deine Agentur bzw. dein Netzwerk wissen möchte, kann auch gerne nochmal in die Shownotes gucken oder du kannst auch nochmal sagen, wo man dich findet.
Genau, also ihr findet uns einfach auf www.nannynetzwerk.de. Da finden Eltern, entweder natürlich ihre perfekte Nanny oder aber auch viele Informationen auf unserem Blog rund um das Thema Kinderbetreuung. Worauf muss ich achten, wenn ich eine Person auswähle? Und wer Nanny werden möchte, der kann sich auch bei uns melden.
Und das Ganze verlinken wir natürlich nochmal in den Shownotes. Sophie, vielen, vielen Dank für das heutige Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
Ich danke dir, Emmy, für die Einladung.
Das war unsere kleine Reise in die Welt der Nannies und ich fand es wahnsinnig spannend, habe ganz viel mitgenommen und es ist auch immer etwas Besonderes, wenn wir gemeinsam hinter die Kulissen von Familienarbeit und Betreuung schauen dürfen, gerade wenn Menschen wie Sophie so offen über ihren Weg und ihre Erfahrungen sprechen. Deshalb an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei Spotify, Apple Podcasts oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.